www.ndr.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über eine Trödelshow, die schon seit 30 Jahren im koreanischen Fernsehen läuft. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea will sich laut US-Präsident Trump an Gaspipeline-Projekten in Alaska beteiligen. Südkorea richtet Fonds für Förderung von Hightech-Industrien ein. Bruttonationaleinkommen pro Kopf blieb 2024 auf Vorjahresniveau. US-Präsident Donald Trump hat eine Beteiligung Südkoreas am Gaspipeline-Projekt in Alaska begrüßt. In seiner Rede vor beiden Kongresskammern am Dienstag in Washington sagte Trump, seine Administration arbeite an einer der weltweit größten Erdgaspipelines in Alaska. Japan, Südkorea und andere Länder wollten Partner der USA sein, und zwar mit Investitionen in Höhe von jeweils mehreren Billionen Dollar. Dies habe es noch nie gegeben, es werde wirklich spektakulär, fuhr er fort. Südkorea zählt zu den Volkswirtschaften, die gegenüber den USA einen Handelsüberschuss erwirtschaften. Im Zuge eines Zollkriegs gegen den Rest der Welt bringen die USA immer wieder ihre Handelsdefizite zur Sprache. Südkorea überprüft daher, durch höhere Energieimporte aus den USA seinen Handelsüberschuss zu verringern. Im Rahmen dieser Überlegungen erwägt die südkoreanische Regierung, Flüssigerdgas aus Alaska zu importieren oder sich an dessen Förderung zu beteiligen. Südkorea traf hierzu aber noch keine endgültige Entscheidung. US-Präsident Donald Trump hat Südkorea als Land bezeichnet, das den USA in auswärtigen Beziehungen Schaden bereitet. Die entsprechende Äußerung machte Trump am Dienstag in seiner ersten Rede seiner zweiten Amtszeit vor dem Kongress in Washington. Trump behauptete, dass der Durchschnittszoll Südkoreas 4-mal so hoch wie der US-amerikanische sei. Dies passiere, obwohl die USA Südkorea militärisch und auf viele andere Arten so viel Hilfe leisteten. Dies geschehe durch ein befreundetes Land, kritisierte er. Zur Herkunft der Zahlen machte Trump jedoch keine genauen Angaben. Südkorea und die USA unterhalten ein Freihandelsabkommen, daher werden auf die meisten Waren keine Zölle erhoben. Unterdessen stellte die südkoreanische Regierung klar, dass dies nicht den Tatsachen entspreche. Man wolle dies den USA erläutern, hieß es vom Ministerium für Industrie, Handel und Energie. Die Regierung wird einen 50 Billionen Won schweren Fonds einrichten, um strategische Hightech-Industrien des Landes wettbewerbsfähiger zu machen. Den Plan legte die Regierung bei einem Ministertreffen unter Leitung des kommissarischen Präsidenten und Finanzministers Choi Sang-mok am Mittwoch fest. Der Fonds wird mit einem Volumen von bis zu 50 Billionen Won oder 34 Milliarden Dollar mit einer Laufzeit von 5 Jahren bei der staatlichen Entwicklungsbank KDB eingerichtet. Damit soll auf die deutlich gestiegene Unsicherheit nach dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung reagiert werden. Gefördert werden sollen die Branchen Halbleiter, sekundäre Batterien, Displays, Biotechnologie, Verteidigung, Roboter, Impfstoffe, Wasserstoff, Zukunftsautos und künstliche Intelligenz. Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in Südkorea hat letztes Jahr das zweite Jahr in Folge im Bereich von 36.000 Dollar gelegen. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch belief sich das BNI pro Kopf nach vorläufigen Schätzungen im vergangenen Jahr auf 36.624 Dollar. Das sind 1,2% mehr als im Jahr 2023. Nachdem 2021 mit 37.898 Dollar der bisher höchste Stand erreicht worden war, blieb der Wert in den Jahren 2023 und 2024 im Bereich von 36.000 Dollar. Das reale Bruttoinlandsprodukt wuchs letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr um 2%. Das nominale BIP kletterte gegenüber dem Vorjahr um 1,6% auf 1,868 Billionen Dollar. Südkorea und die USA haben mehrere Beratungsgremien auf Arbeitsebene für die Auslotung von Kooperationsmöglichkeiten in der Industrie ins Leben gerufen. Dies teilte Industrieminister An Dok-geun am Dienstag mit, als er Reporter über die Ergebnisse seines jüngsten USA-Besuchs informierte. Er bezeichnete es als größten Erfolg, dass offizielle Kanäle für eine enge Kommunikation zwischen Südkorea und den USA geschaffen wurden. Seiner Einschätzung nach werde die Zolloffensive der Trump-Regierung langfristig anhalten. An hatte vom 26. bis 28. Februar Washington besucht und sich mit hochrangigen Beamten im Handels- und Energiebereich getroffen. An machte die Einigung bekannt, Beratungsgremien auf Abteilungsleiterebene in den Bereichen Schiffbau, Energie, Gasförderung in Alaska und nichttarifäre Handelsschranken einzurichten. Auch mit dem Handelsministerium, dem USTR sowie dem Energierat seien jeweils Beratungsgremien auf Abteilungsleiterebene eingerichtet worden. Die südkoreanische Wettbewerbsbehörde hat Samsung Electronics die Übernahme des einheimischen Roboterherstellers Rainbow Robotics erlaubt. Die Kommission für fairen Handel gab am Mittwoch bekannt, Samsungs Anmeldung eines Zusammenschlusses genehmigt zu haben. Demnach will der Elektronikriese durch den Erwerb von 20,29% der Aktien von Rainbow Robotics, dessen größter Anteilsinhaber, mit einem Anteil von 35% werden. Rainbow Robotics verfügt über Erfahrung, Technologie und Arbeitskräfte im Bereich Roboterentwicklung. Als erstes Unternehmen in Südkorea hat es einen zweibeinigen humanoiden Roboter entwickelt. Samsung will durch die Kombination seiner KI- und Softwaretechnologie mit der Expertise des Robotikunternehmens Synergieeffekte bei der Entwicklung humanoider Roboter schaffen. Korea Hydro and Nuclear Power KHNP hat erstmals in Asien eine grüne Anleihe oder Green Bond für Atomkraft ausgegeben. Das gab Südkoreas staatlicher Kraftwerksbetreiber Mittwoch bekannt. Green Bonds sind Schuldverschreibungen zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte. Der Green Bond von KHNP wurde im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Hongkong-Dollar oder 154 Millionen US-Dollar und mit einer Laufzeit von 3 Jahren ausgegeben. Daran sind große Investoren aus Hongkong und Singapur beteiligt. Die finanziellen Mittel, die über diese Anleihen zur Verfügung gestellt werden, werden ausschließlich für die Verbesserung der Sicherheit von Kernkraftwerken und die Forschung und Entwicklung zu Reaktoren der nächsten Generation genutzt. Möglich wurde die Anleiheemission nach Angaben des Unternehmens, weil es von der globalen Ratingagentur Moody's für sein Rahmenwerk für grüne Anleihen die Bestnote erhalten hatte. Die humanitäre Hilfe Südkoreas für Nordkorea war im vergangenen Jahr faktisch eingestellt. Nach Angaben des Vereinigungsministeriums am Mittwoch gab es weder auf Regierungsebene noch auf privater Ebene einen Fall humanitärer Hilfe für Nordkorea. Südkorea hatte 1995 Nordkorea erstmals humanitäre Hilfe geleistet. Damals wurden aufgrund einer schweren Nahrungsmittelknappheit nach einer Flutkatastrophe 150.000 Tonnen Reis zur Verfügung gestellt. Der Höhepunkt der Hilfe wurde 2007 mit einem Umfang von 439,7 Milliarden Won oder 300 Millionen Dollar erreicht. In der Folge nahm das Volumen wegen des Streits um Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramme ab. Nordkorea lehne die meisten Hilfsangebote des Auslands ab. Eine Ausnahme sei Hilfe des Kinderhilfswerks UNICEF, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums. Angeboten aus Südkorea stehe das Land noch kritischer gegenüber. Ausländische private Organisationen müssten laut Berichten sogar schriftlich zusichern, dass eine Finanzierung durch Südkorea ausgeschlossen sei, hieß es. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ha begrüßt Sie wieder zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Das KBS-Programm TV-Show Jinpung Myeongpung begeht das 30. Jubiläum. In der Sendung werden Gegenstände von Privatpersonen, die diese ins Fernsehstudio mitbringen, von Antiquitätenexperten und Kunsthistorikern auf ihre Echtheit geprüft und ihr Wert geschätzt. In den vergangenen 30 Jahren sind zahlreiche wertvolle Kulturgüter, die ansonsten in den Schubladen und Schränken der Haushalte versteckt geblieben wären, entdeckt worden. Im ersten Beitrag erfahren Sie mehr über diese Sendung und welche Artefakte vorgestellt wurden. Im Anschluss hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Danach geht es um die steigende Beliebtheit des traditionellen alkoholischen Getränks Makgeolli auf dem Weltmarkt und wie die Regierung die Makgeolli-Industrie fördern will, um den Reiskonsum zu steigern. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie Ugly, gesungen von 2NE1. Das KBS-TV-Programm TV-Show Zimpung Myongpum, das verborgene Schätze und Meisterwerke präsentiert und ihre Echtheit bestätigt, feiert sein 30-jähriges Bestehen. Zimpung Myongpum bedeutet so viel wie echt und wertvoll. In Zimpung Myongpum werden Antiquitäten, die von Privatpersonen mitgebracht werden, von Experten auf ihre Echtheit geprüft. Dabei wird nicht nur historische Wert der präsentierten Artefakte erläutert, sondern auch ihr aktueller Marktwert, was die Sendung noch spannender macht. Am 27. Februar erklärte die Produzentin IMI auf einer Pressekonferenz zum 30-jährigen Jubiläum der Sendung, dass durch Veränderungen frischer Wind in das Programm gebracht werden solle. Sie fügte hinzu, oft steckten interessante Geschichten hinter den Objekten und den Teilnehmern. Deshalb würden neue Rubriken eingeführt, um die Geschichten zu erzählen, die bisher nicht im Programm untergebracht werden konnten. In den Anfangsjahren gab es Kontroversen darüber, ob es angemessen sei, traditionelle Kulturgüter in Geldwerten zu bemessen. Doch seit 2004 liegt der Fokus nicht mehr nur auf der monetären Schätzung, sondern vielmehr auf der Beleuchtung des Wertes koreanischer Kulturgüter und Traditionen. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 1995 wurden insgesamt rund 4.400 Artefakte begutachtet. Der wertvollste Gegenstand, der in der Sendung präsentiert wurde, war eine kolorierte geografische Karte der koreanischen Halbinsel aus dem Jahr 1861 Taedong-Yeojido sowie eine mit Lotusblütenmustern verzierte Koryo-Seladon-Vase Cheongsa-Maebyeong, die jeweils auf 2,5 Milliarden Won, rund 1,6 Millionen Euro, geschätzt wurden. Die Seladon-Vase wurde am 22. Januar 2023 in der Sendung vorgestellt. Sie bestach durch ihre jadeähnliche, sanft leuchtende Farbgebung und die abstrakt eingravierten Lotus- und Wolkenmuster. Die kolorierte Taedong-Yeojido-Karte wurde am 24. Mai 2015 in der 1000. Jubiläumsfolge vorgestellt. Diese Karte, die der Geograf der Joseon-Zeit Kim Jong-ho erstellte, wurde mit verschiedenen Farben versehen, um die regionalen Unterschiede besser zu verdeutlichen. Weltweit existieren nur noch 3 Exemplare dieser Karte, darunter an der Harvard-Universität und der Universität von Milwaukee in den USA. Die Sendung musste in ihrer langen Geschichte bereits mehrere Male unterbrochen werden. Besonders nach dem Ausbruch von Covid-19 wurden die Vorortbegutachtungen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und die Aufnahmen fanden ohne Studiopublikum statt. Am 5. November 2023 wurde die Rubrik Zimpung Myongpum auf Reisen eingeführt, mit der die Vorortschätzungen wieder aufgenommen wurden. Zudem ist seitdem wieder Studiopublikum zugelassen, wodurch das Programm seine ursprüngliche Dynamik zurückgewann. Während ähnliche Formate wie Antique Roadshow der BBC oder Nandemo Kandeidan von TV Tokyo in Japan existieren, hebt sich Zimpung Myongpum dadurch ab, dass es sich speziell auf koreanische Kulturgüter konzentriert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Programms ist die Möglichkeit für Zuschauer, aktiv teilzunehmen. Jeder kann seine alten Gegenstände einreichen und schätzen lassen und manchmal stellt sich ein unscheinbares Objekt als wahres Juwel heraus. Im vergangenen Jahr wurden in der Sendung etwa 150 Objekte präsentiert. In der Kategorie Malerei gehörten zu den herausragenden Stücken das prachtvolle Hofgemälde Kunjung Morando oder kaiserliche Pfingstrosenmalerei aus der Joseon-Dynastie sowie ein Paravent mit Landschaftsgemälde Sansua Pyeongpung. Besonders beeindruckend war der Wandschirm, der im Auftrag des Königs gefertigt wurde. Unter den 5 wertvollsten geschätzten Objekten fanden sich die weltweit bewunderte Mondvase Talhangari, eine blau-weiße Porzellanflasche Zhonghua Baekjabyeong mit filigranen Blumenmustern sowie eine exzellente Punzong-Keramik, die die Raffinesse der koreanischen Keramikkunst unterstreicht. Ein weiteres herausragendes Objekt war eine mit Gold geschriebene buddhistische Sutra aus der Goryeo-Zeit, die durch ihre präzisen Illustrationen und den kunstvollen Goldschriftstil faszinierte. Die Fachgutachter bewerteten die Schrift mit 10 Milliarden Won, rund 6,5 Millionen Euro. Besonders bemerkenswert war die Resonanz auf diese Folge. Die Schrift löste nach der Ausstrahlung eine enorme Zuschauerreaktion aus. Die YouTube-Aufrufe erreichten fast 3 Millionen. Zudem wurde der Schüler, der dieses Dokument zur Bewertung ins Studio brachte, zum wohl interessantesten Teilnehmer in der Geschichte von Tsinpo Myeongpum. Hören Sie nun Korea hautnah, heute über ein Musiktheaterstück, das auf dem Seodo-Sori Paebaenggut basiert. Heute möchten wir Ihnen ein Werk vorstellen, das auf traditionellen koreanischen Gesang basiert, nämlich das Musiktheaterstück Wasso Paebaeng, das vom Nationalen Kugak-Zentrum mit großer Sorgfalt vorbereitet wurde. Dieses Werk kombiniert theatralische Elemente mit Paebaenggut, dem Meisterwerk des Sängers Lee Eun-kwan, der 2014 verstarb. Paebaenggut ist ein repräsentatives Seodo-Sori. Dies sind Volkslieder, die in den heute nordkoreanischen Provinzen Pyongan und Hwanghae überliefert wurden. Dabei handelt es sich um eine traditionelle Darbietung, bei der ein einzelner Sänger begleitet von der Trommel Zango durch Sprache, Gesang und Bewegung eine Geschichte erzählt. Derzeit ist Paebaenggut als Seodo-Sori im Rahmen des Nationalen Immateriellen Kulturerbes Nummer 29 anerkannt und wurde auch als immaterielles Kulturerbe der Provinz Pyongan-namdo Nummer 5 registriert. Zunächst hören wir Yoo Ji-suk, die künstlerische Leiterin des Volksmusikensembles am Nationalen Kugak-Zentrum. Ich habe bei vielen Aufführungen mit Meister Lee Eun-kwan zusammengearbeitet. Da Elemente des traditionellen koreanischen Opernspiels Changguk in seinem Werk gut erhalten sind, dachte ich, es wäre großartig, wenn das Nationale Kugak-Zentrum es als Jaedamguk, eine Art traditionelles Erzähltheater, etablieren könnte. Obwohl es sich um eine authentische Darbietung handelt, haben wir einige moderne Elemente hinzugefügt. Trotzdem haben wir die ursprüngliche Form nicht wesentlich verändert, sodass das Publikum es ohne Vorbehalte genießen kann. Ich bin mir sicher, dass Meister Eun-kwan dieses Werk sehr geliebt hätte. Wäre er noch am Leben, hätte er uns noch wertvolle Anleitungen geben können. Paebaenggut erzählt die Geschichte von Paebaenggi, der Tochter einer Adelsfamilie, die sich nach einer verbotenen Liebe mit einem buddhistischen Mönch sehnte. Als sie verstirbt, rufen ihre Eltern Schamanen aus dem ganzen Land zusammen, um ihre Seele zu trösten. Unter ihnen befindet sich ein Schamane aus Pyongyang, der vorgibt, vom Geist der Verstorbenen besessen zu sein. Doch er führt ein betrügerisches Ritual durch und nimmt schließlich das Geld der trauernden Eltern mit. Bei dieser Inszenierung übernahm die bekannte Regisseurin Im Song-jong die künstlerische Leitung. Die künstlerische Leiterin Yoon Ji-suk betonte besonders, dass die Aufführung elegant sein solle. Elegant, aber ohne ihren Humor einzubüßen. Zwei scheinbar gegensätzliche Ziele, die wir dennoch miteinander verbinden wollten. Während der Vorbereitungen im letzten Jahr war das eine sehr große Herausforderung. Doch da die Aufführung letztes Jahr sehr positive Kritiken erhielt, konnten die Künstlerinnen und Künstler dieses Jahr mit mehr Leichtigkeit und Freude proben. Die Rolle der Hauptfigur Paebaenggi übernimmt Kim Se-yun, eine Sängerin und Mitglied des Volksmusikensembles am Nationalen Kugak-Zentrum. Nach der ersten Aufführung im letzten Jahr teilte sie mit, welche Eindrücke sie aus den Gesprächen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern gewonnen hat.
이인관 선생님의 배뱅의 곳은 1인 극으로 많이 알고들 계실 텐데요. 저희가 이번에 준비하고 있는
Viele kennen Bäbengi gut vor allem als Ein-Personen-Stück, so wie es von Meister Irgendwann aufgeführt wurde. Doch diese neue Inszenierung hat das Werk zu einer musikalischen Theaterform erweitert. Ältere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich nach der nostalgischen Darbietung von Meister Irgendwann sehnen, haben die Aufführung besonders geschätzt. Gleichzeitig fanden aber auch jüngere Zuschauer großen Gefallen daran, besonders wegen der befreienden Wirkung des Humors. Vielleicht ist genau das der Grund, warum auch in diesem Jahr alle Eintrittskarten ausverkauft waren. In diesem Stück treten verschiedene charakteristische Schamanenfiguren auf, darunter die stumme Schamanin Bugan Mudang, die nicht spricht, sondern nur tanzt, sowie die liebenswerte Schamanin Aegyo Mudang. Lassen wir nun zum Schluss die Sängerin Chang Hyo Son zu Wort kommen, die die Rolle des Schurken-Schamanen aus Pyongyang spielt.
이북 지방의 소리 있고요. 경기 소리와는 조금 천이 다르다면 약간 구슬픈
Seodo Sori ist der Gesangsstil der nördlichen Regionen Koreas und besitzt eine ganz eigene tiefe Melancholie, die sich deutlich von Gyeonggi Sori unterscheidet. Die Rolle des Pyongyang Schurken Schamanen zu übernehmen, ist daher eine große Verantwortung für mich. Als Kind hatte ich Meister Irgendwann einmal getroffen, doch das Einzige, woran ich mich erinnerte, war die berühmte Zeile Wakuna, du bist gekommen. Erst später erkannte ich, dass hinter dieser Szene eine unglaublich tiefgründige Geschichte steckt. Ich habe intensiv daran gearbeitet, denn ich glaube, dass Seodo Sori eine kraftvolle Musiktheaterform sein kann, eine, die eine ganze Erzählung trägt und entwickelt.
서도 소리에서도 뭔가 극을 이뤄나갈 수 있는 깊은 소리 극이 될 수 있을 것 같다라는 생각이 들어서 노력을 많이 했습니다.
Während die inländische Makgeolli- und traditionelle Alkoholindustrie ihre Bemühungen zur Eroberung des Weltmarktes intensiviert, will die Regierung die Belebung der traditionellen Alkoholindustrie als Mittel zur Förderung des Reiskonsums vorantreiben. Insbesondere durch den K-Food-Boom steigt das Interesse am traditionellen koreanischen Reiswein Makgeolli im Ausland, und es gibt Prognosen, dass die traditionelle Alkoholindustrie dem stagnierenden inländischen Reismarkt zu einem Durchbruch verhelfen könnte. Nach Branchenangaben hat Landwirtschaftsministerin Song Mi-ryong kürzlich das Ziel ausgegeben, die jährliche Menge an inländischem Reis, der für traditionelle alkoholische Getränke verwendet wird, von derzeit 5.600 Tonnen auf 30.000 Tonnen innerhalb von 5 Jahren zu erhöhen. Sie erklärte, dass in Japan jährlich 300.000 Tonnen Reis zur Herstellung des japanischen Getränks Sake verwendet werden. Es sei nun an der Zeit, dass auch in Korea der Konsum von Reis für die Herstellung von Reisweinen in Fahrt komme. Für die Herstellung von traditionellen alkoholischen Getränken wird im Vergleich zu anderen K-Food-Produkten eine große Menge Reis verwendet. Zum Beispiel benötigt man für die Herstellung des hochprozentigen destillierten Soju etwa 1 Kilogramm Reis pro Liter. Zudem haben alkoholische Getränke im Vergleich zu anderen verarbeiteten Reisprodukten wie Reiskuchen eine längere Haltbarkeit, was sie weniger anfällig für zeitliche und räumliche Verkaufsbeschränkungen macht. In der Vergangenheit, als Reis knapp war, wurde sogar ein Alkoholverbot erlassen, um den für die Alkoholproduktion verwendeten Reis für den gewöhnlichen Verzehr zur Verfügung zu haben. Heute hingegen, wo die Überproduktion und ein nachlassender Konsum ein Problem darstellen, wird die traditionelle Alkoholindustrie als Lösung zur Steigerung des Reiskonsums angesehen. Auch die Bekanntheit von Makgeolli auf dem internationalen Markt ist gestiegen. Nach Angaben der Korea Agro Fisheries and Food Trade Corporation stiegen die Exporte von Makgeolli in die USA von $2.56 Millionen im Jahr 2022 auf $2.76 Millionen im Jahr 2023, was einer Zunahme von 7,9% entspricht. Die USA sind der weltweit größte Markt für alkoholische Getränke. Macaulay hat sich dort als gesundes, milchsäurehaltiges alkoholisches Getränk auf Reisbasis etabliert. Der Einfluss der koreanischen zeitgenössischen Kultur Hallyu habe zudem die Nachfrage kontinuierlich steigen lassen. Insbesondere die nach der Covid-19-Pandemie verbreitete Kultur des Alleintrinkens unter der MZ-Generation hat neben Wein, Whisky und Sake auch das Interesse an traditionellen koreanischen Alkoholgetränken geweckt. Dies verstärkt die Hoffnung auf eine zweite Blütezeit der traditionellen Alkoholindustrie. Die Macaulay-Branche nutzt diese Gelegenheit und treibt die Expansion ins Ausland voran. Chipyeong Brewery ist in diesem Jahr erstmals in den US-Markt eingetreten und verkauft das Getränk Chipyeong Fresh in wichtigen Staaten wie Kalifornien, Texas, New Jersey und Washington. Ein Vertreter von Chipyeong Brewery erklärte, Macaulay werde von amerikanischen Verbrauchern als ein natürlich fermentiertes, gesundes alkoholisches Getränk wahrgenommen. Ziel des Unternehmens sei es, nicht nur in koreanischen Gemeinschaften, sondern auch in den Alltag der lokalen Verbraucher einzudringen. Der Marktführer Seoul Changsu exportiert seine Produkte bereits in über 30 Länder, darunter die USA, Australien, China und Japan. In der ersten Hälfte dieses Jahres soll der Absatzmarkt auf Malaysia, Indonesien und weitere asiatische Länder ausgeweitet werden. Die Regierung hat verschiedene Maßnahmen zur Förderung der traditionellen Alkoholindustrie eingeführt. So wird die bisher nur für fermentierte Getränke geltende Kleinbrauereilizenz auch auf destillierte Spirituosen wie Soju, Brandy und Whisky ausgeweitet. Außerdem wird der Betrag der Steuerermäßigung für kleine traditionelle Brauereien verdoppelt. Darüber hinaus wird das Exportmarketing für traditionelle alkoholische Getränke durch Maßnahmen wie die Kombination von K-Food-Exporten mit traditionellen Alkoholgetränken, die Verteilung von Werbematerialien über koreanische Botschaften im Ausland und den Betrieb von Pop-Up-Stores verstärkt. Ein Branchenvertreter kommentierte, dass sich der Inlandsmarkt kaum verändert, sei die Erschließung ausländischer Märkte entscheidend. In dieser Hinsicht seien die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen äußerst hilfreich. Wenn traditionelle Alkoholgetränke bei offiziellen Veranstaltungen koreanischer Botschaften als Begrüßungsgetränke verwendet würden, könnte dies auch zur Steigerung der Bekanntheit des Getränks im Ausland beitragen.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Der Streaming-Riese Netflix investiert zunehmend in koreanische Inhalte. Laut einer aktuellen Analyse macht der K-Content im Jahr 2024 etwa 6,48% des globalen Netflix-Budgets aus. Bis 2030 könnte dieser Anteil auf bis zu 15% steigen, so das Medienforschungsinstitut K-Enter Tech Hub. Netflix plant von 2023 bis 2026 Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar in koreanische Produktionen. Die wachsende Nachfrage nach K-Content spiegelt sich in einem Anstieg des Anteils koreanischer Inhalte auf der Plattform wider. Von 2% im Jahr 2020 auf 6,8% im Jahr 2024. Damit zählt K-Content nach englischen und spanischen Produktionen zu den gefragtesten Inhalten auf der Plattform. Ein Grund für den weltweiten Erfolg koreanischer Serien liegt in ihrer hohen Vielfalt, da sie meist als eine Staffel produziert werden. Dennoch durchbricht Netflix diese Tradition zunehmend mit mehrere Staffeln umfassenden Formaten, wie es etwa bei der international gefeierten Serie Squid Game der Fall ist. Lisa, das weltweit gefeierte Mitglied von Blackpink, ist als erste K-Pop-Künstlerin bei den Academy Awards aufgetreten. Die 97. Verleihung der Oscars fand am 2. März im Dolby Theater in Hollywood, Los Angeles statt. Die Sängerin trat im Rahmen einer Hommage an die James-Bond-Filmreihe auf und präsentierte den Song Live and Let Die aus dem gleichnamigen 007-Film. In einem eleganten schwarzen Kleid zog sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und beeindruckenden Bühnenpräsenz die Aufmerksamkeit auf sich. Lisa bekam für ihren Auftritt stürmischen Applaus und damit nicht nur als K-Pop-Star, sondern auch als asiatische Musikerin auf einer der weltweit größten Bühnen große Anerkennung. Dieser Moment wird als Meilenstein in ihrer Karriere und in der internationalen Musikszene gefeiert. Der neue Film von Bong Joon-ho, Mickey 17, hat an seinem ersten Wochenende rund 980.000 Zuschauer angelockt und sich den ersten Platz der Kinocharts gesichert. Bereits am 3. März übertraf der erste Science-Fiction-Film des Regisseurs die 1-Million-Marke, was auf einen weiteren Erfolg hindeutet. In Mickey 17 spielt Robert Pattinson die Hauptrolle als Mickey, ein sogenanntes Expendable, das nach dem Tod bei jeder Mission wieder neu erschaffen wird. Obwohl es Bong Joon-hos erster Versuch in diesem Genre ist, besticht der Film durch seinen einzigartigen Humor und seine sozialen Botschaften, was ihm viel Anerkennung eingebracht hat. Auf dem 2. Platz landete Captain America Brave New World, der insgesamt 1,55 Millionen Zuschauer verzeichnete, während The Exorcism Records mit 273.200 Zuschauern den 3. Platz belegte. Mit einer aktuellen Reservierungsrate von 52,8% bleibt Mickey 17 auch für die kommenden Wochenenden weiterhin sehr vielversprechend. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Superstar, gesungen von Ihan Zoll, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Koreanisch. 안녕하세요, 영인부 Christie zu Alltagskoreanisch heute mit der folgenden Szene aus der Fernsehserie Discovery of Love.
강태아를 만났어. 그 뒤로는 완전 엉망진창이야.
남선생이랑?
엄마가 나라면 어떡하겠어? 나 이해 안 가지.
Yeorim sieht ein, dass die Beziehung zwischen ihr und Hadin am Endpunkt angelangt ist. Doch Hadin möchte ihre Beziehung nicht aufgeben und nun bringt es Yeorim nicht übers Herz, mit ihm Schluss zu machen.
In dieser Szene sitzt Jorun bei ihrer Mutter und schildert ihr mit unserem Ausdruck der Woche, in welchem Zustand sich ihre Beziehung mit Hadin gerade befindet. Ongmang jintangia. Ich wiederhole. Ongmang jintangia. Auf Deutsch, es herrscht Chaos. Sollten Sie ihr gegenüber siezen, benötigen Sie wenigstens die informell höfliche Form mit der Endung eyo, und zwar ongmang jintangieyo. Noch einmal, ongmang jintangieyo. Lauschen Sie noch einmal dem vertraut formulierten Original. Weiter geht es heute bei uns um den folgenden Satz von Jorim. Kangtae-ha를 만났어. Kangtae-ha ist der vollständige Name von Jorims Ex-Freund. Kang ist der Familienname und Tae-ha der Vorname. An dem Namen hängt die Objektpostposition RIL. Danach kommt das Prädikat. Manasso. Noch einmal. Manasso. Besteht aus dem Verbstamm manna, des Verbs mannada für treffen, dem Vergangenheitsinfix at und der vertrauten Verbendung o. Das Subjekt ist hier wieder weggelassen worden, da aus dem Kontext heraus ersichtlich ist, dass der Sprecher selbst das Subjekt ist. Die komplette Aussage kangtae-ha를 statt kangtae-ha können Sie natürlich auch ein anderes Nomen mit Vokalendung einsetzen, wie zum Beispiel Omma. Noch einmal Omma für Mama, das Sie ebenfalls aus der Szene heraushören können. So heißt, ich habe Mama getroffen auf Koreanisch Omma를 만났어. Noch einmal Omma를 만났어. Wenn Sie den Satz informell höflich formulieren möchten, brauchen Sie nur am Ende das Höflichkeitssuffix "-yo" hinzuzufügen. 엄마를 만났어요. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die ganze Originalszene rein.
강태아를 만났어. 그 뒤로는 완전 엉망진창이야.
남선생이랑?
엄마가 나라면 어떡하겠어? 나 이해 안 가지.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. In Südkorea ist der Monat März voller Neuerungen, denn in diesem Monat beginnt das neue Schul- und Uni-Jahr. Auch die kleinen Kinder sind voller Aufregung und Vorfreude, denn im März finden auch die Aufnahmefeiern in den Kindergärten statt. Wie sieht es mit Kindergärten in Nordkorea aus? Heute werfen wir mit Ham Seung-soo, dem Direktor des Education Mission Center an der Myeongji-Universität, einen Blick auf die frühkindliche Erziehung in Nordkorea. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, heißt Daeongdan Kartoffel. Ein YouTube-Video, in dem ein nordkoreanisches Kind dieses Lied singt, hat für Aufsehen gesorgt. Das Kind ist ein Kindergartenkind. Das Kind namens Shin Mi-song sagt, es sei 4 Jahre alt. In Nordkorea kommen Kinder normalerweise mit 4 Jahren in den Kindergarten.
북한의 유치원 교육은 2년짜리입니다. 그래서 4살 어린이들을 위한 낮은 반이
Die Kindergartenzeit in Nordkorea dauert 2 Jahre. Es gibt untere Klassen für 4-Jährige und obere Klassen für 5-Jährige Kinder. In den oberen Klassen beginnt die Schulpflicht. Während die Eltern wählen können, ob sie ihre vierjährigen Kinder in den Kindergarten schicken oder nicht, müssen die fünfjährigen Kinder in die obere Klasse, denn dann sind sie schulpflichtig. Alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Nordkorea werden vom Staat betrieben. Private Kindergärten gibt es nicht. Es gibt schätzungsweise 24.000 Kindergärten im ganzen Land mit Platz für etwa 1,4 Millionen Kinder.
In Nordkorea besteht eine 12-jährige Schulpflicht, wobei die Schüler ein Jahr im Kindergarten, 5 Jahre in der Grundschule und 6 Jahre in der Sekundarschule verbringen müssen. Die Sekundarschule gliedert sich in 3 Jahre untere und weitere 3 Jahre höhere Sekundarstufe. Bevor die Kinder in den Kindergarten kommen, werden sie in Kindertagesstätten betreut.
Da Kinder in der Regel ab dem 4. Lebensjahr in den Kindergarten geschickt werden, sind die Kindertagesstätten auf Säuglinge und Kleinkinder unter 4 Jahren ausgerichtet. Im Allgemeinen befinden sich die Kitas in der Nähe von Wohngebieten oder Arbeitsplätzen. Berufstätige Frauen dürfen sie während der Arbeitszeit besuchen, um ihre Kinder zu stillen oder zu versorgen. Kitas in großen Fabriken und Unternehmen verfügen über medizinische Räume, in denen in einigen Fällen noch Ärzte tätig sind.
Es heißt, dass es in ganz Nordkorea über 60.000 Kindertagesstätten gibt. Entsprechend den Entwicklungsstadien der Kinder werden verschiedene Gruppen angeboten, zum Beispiel für Säuglinge, für abstillende Kinder und zur Vorbereitung auf den Kindergarten. Nordkorea kümmert sich seit seiner Gründung um die Kinderbetreuung.
Ich bin wirklich froh, dass ich meine Forschungsarbeit fortsetzen kann, während ich meine Kinder hier lasse, und die Kinder wachsen gut auf.
Der Name der 1948 gegründeten Kindertagesstätte 38 stammt vom Internationalen Frauentag am 8. März. Nordkorea hat ein staatliches Kinderbetreuungssystem aufgebaut, weil es die Arbeitskraft der Frauen brauchte. In Nordkorea werden Frauen als Blume der Familie, des Lebens und des Glücks bezeichnet und sie werden aufgefordert, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, nützlich für ihr Land zu sein. Nach dem Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetz werden Kitas eingerichtet, um die wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten von Frauen aktiv zu fördern. In Nordkorea ist es unumgänglich, Kinderbetreuungseinrichtungen zu betreiben, da verheiratete Frauen für verschiedene Projekte mobilisiert werden. In Tagesstätten, die ganze Woche geöffnet sind, werden die Kinder am Montag abgegeben und am Samstag abgeholt. Die Eltern können ihre Kinder bis zu einem Monat in der Einrichtung lassen. Das staatliche Kinderbetreuungssystem hat aber auch noch einen anderen Zweck als die Unterstützung der sozialen Aktivitäten von Frauen.
Das wichtigste Merkmal der nordkoreanischen Erziehung ist die ideologische Indoktrination, die bereits im Kindesalter beginnt. Es gibt einen Erziehungsleitfaden namens Loyalitätserziehung für Kinder. Dabei geht es im Wesentlichen darum, bei den Kindern den Personenkult des Führers zu fördern und sie zum Gehorsam gegenüber der Partei zu erziehen. Beim Auswendiglernen von Liedern und Gedichten zum Beispiel zielt alles darauf ab, den Kollektivismus zu fördern und den Kindern ein Gefühl der Ehrfurcht vor dem Führer zu vermitteln. Dieser Erziehungsansatz in den Kinderkrippen setzt sich in den Kindergärten fort, in denen die ideologische Erziehung im Vordergrund steht, um die künftigen Talente für die kommunistische Revolution heranzuziehen. Wenn Kinder von klein auf in Kinderkrippen und Kindergärten einer Gehirnwäsche unterzogen werden, entwickeln sie ganz natürlich eine totale Loyalität gegenüber der Partei und dem obersten Führer.
Nordkorea betrachtet Kinder als Reservekräfte für den kommunistischen Aufbau und als Nachfolger der revolutionären Errungenschaften. Kitas und Kindergärten werden als die Orte beschrieben, an denen die Erziehung von Revolutionären Priorität hat. Es überrascht daher nicht, dass in Nordkorea Kinder von klein auf einer ideologischen Erziehung unterzogen werden. In Nordkorea müssen kleine Kinder das Leben und die Taten von Kim Jong-un und seiner Familie lernen und werden aufgefordert, ihrem Führer dankbar zu sein. In letzter Zeit zeigen nordkoreanische Medien häufig auch einen anderen Aspekt der frühkindlichen Erziehung.
친구들, 두 손을 수산을 가볍게 얼려놓자요.
Ein Medienunternehmen stellt einen Kindergarten vor, wo Kindern beigebracht wird, wie man einen Abakus benutzt, um ihre Gehirnentwicklung zu fördern.
북한도 이제 조기 교육, 특히 이제 영재 교육에 굉장히 이렇게 눈을 들이고 있습니다. 영재 교육.
Wie viele andere Länder der Welt legt auch Nordkorea viel Wert auf die frühkindliche Erziehung, insbesondere die Förderung begabter Kinder. Der Ponbu-Kindergarten in Shin-Uju, der für seine Begabtenförderung bekannt ist, bietet Kindern, die in bestimmten Bereichen Talent zeigen, eine besondere Ausbildung. Dort fördern die Lehrer vielversprechende Schüler und unterrichten sie in traditionellen Musikinstrumenten, Gesang, Schreiben oder Zeichnen. Wenn ein Kind besonders begabt ist, beurteilen sogenannte Fachlehrer die Fähigkeiten des Kindes. Zeigt das Kind Talent, erhält es Unterricht für begabte Schüler. Nordkorea befürwortet im Prinzip eine gleichberechtigte Bildung. Doch in der Realität bemühen sich die Kindergärten sehr um eine gesonderte Ausbildung für Hochbegabte.
사실상 유치원에서는 영재 교육들을 굉장히 심혈을 기울여서 하고 있다.
Die für die frühkindliche Erziehung zuständigen Lehrkräfte bieten denjenigen, die begabt zu sein scheinen, eine spezielle Ausbildung an. Ein weiterer Kindergarten, der für seine Begabtenförderung bekannt ist, ist der Kaesŏn-Kindergarten in Pyongyang. Dieser Kindergarten hat den 6-jährigen So Tae-hyung hervorgebracht, der für sein absolutes Gehör bekannt ist, den 5-jährigen Lee Il-myung, einen Meister des Schnelllesens, und den 6-jährigen Kang Won-yong, einen jungen Künstler, der mit dem Pinsel Vögel und Rosen malt. Warum legt Nordkorea so viel Wert auf frühkindliche Bildung?
Kim Jong-un은요, 아버지가 했던 이 평등 교육의 한계를 봤거든요.
Der derzeitige Machthaber Kim Jong-un erkannte die Grenzen der von seinem Vater und früheren Machthaber Kim Jong-il eingeführten gleichberechtigten Bildung. Er ist der Meinung, dass es notwendig sei, brillante Kinder zu entdecken und sie als talentierte Persönlichkeiten für die Weiterentwicklung Nordkoreas zu fördern. Aus diesem Grund hat er die Begabtenförderung für junge Kinder in den Vordergrund gestellt. Er erkannte, wie wichtig es ist, den Kindern eine politische Ideologie zu vermitteln und sie zur Loyalität gegenüber der Partei und dem Führer zu erziehen. Kleine Kinder sind in der Regel gehorsamer und empfänglicher für Erziehungsprogramme. Daher ist es seiner Meinung nach von entscheidender Bedeutung, dass sich die Erziehung von Anfang an auf die Entwicklung der Intelligenz und die ideologische Indoktrination konzentriert. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Landes und die Stabilität des Regimes legt er Wert auf eine frühe Ausbildung für begabte Schüler.
국가 발전, 국가 유지를 위해서 영재들을 좀 양성하려고 해서 조기 교육을 강조하고 있습니다.
Unter der Herrschaft von Kim Jong-un hat Nordkorea aktiv Programme zur Förderung der Intelligenz von Kindern im Vorschulalter eingeführt. Um kreative Talente im Zeitalter einer wissensbasierten Wirtschaft zu fördern und auch um regimetreue Untertanen zu erhalten, betont Nordkorea die Bedeutung einer Bildung, die kleinen Kindern hilft, ihre Intelligenz zu entwickeln. Im Zuge dieses Trends hat sich in Nordkorea die englische Sprache bei Kindern etabliert.
전통적으로 북한은 로어라고 해서 러시아어를 굉장히 중요하게 여겼는데요. 북한의
Die russische Sprache hat in Nordkorea traditionell einen hohen Stellenwert. Jetzt wird an den weiterführenden Schulen auch Wert auf Englischunterricht gelegt, was die Eltern dazu veranlasst, ihren Kindern von Anfang an Englisch beizubringen. Der Changwang-Kindergarten zum Beispiel unterrichtet Englisch mit Hilfe von Animationsfilmen und führt versuchsweise Hörsprachprogramme durch. Ich glaube, dass dieser Trend mit dem Aufkommen der Tonju, einer wohlhabenden Schicht in Nordkorea, zusammenhängt. Früher musste man Parteimitglied sein, um im Leben erfolgreich zu sein. Jetzt brauchen die Leute Geld. Dazu müssen sie mit dem Ausland, mit China und Russland Handel betreiben. Die Nordkoreaner begreifen dies allmählich. Vor diesem Hintergrund wird die englische Früherziehung immer wichtiger und in einigen Kindergärten wird inzwischen Englisch unterrichtet.
영어 유치원도 만들어지고 영어 조기 교육이 굉장히 강조되고 있는 상황입니다.
Der im zentralen Bezirk von Pyongyang gelegene Changwang Kindergarten ist ein typisches Beispiel dafür, welche Rolle Englisch in der frühkindlichen Erziehung in Nordkorea spielt.
What's for birthday party? It was a good shock to the people.
Kinder, die mit Hilfe von extra für sie erstellten Animationen Englisch gelernt haben, nehmen dann auch am sogenannten Storytelling auf Englisch teil.
자기 자식들이 쓸모있는 인재가 되기를 바라는 것은 어머니들 누구나의 마음입니다.
Alle Mütter wünschen sich, dass ihre Kinder zu wertvollen Persönlichkeiten heranwachsen. Zu diesem Zweck werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Intelligenz der Kinder bereits im Vorschulalter zu fördern.
Kürzlich empfahl eine nordkoreanische Medienagentur Eltern, ihren Kindern von klein auf Fremdsprachen und Musikinstrumente beizubringen, um sie gut zu erziehen. Die Betonung der Früherziehung in der Ära Kim Jong-un führt zu einem erbitterten Wettbewerb zwischen den Eltern um die Aufnahme in den Kindergarten.
창광 유치원이 정말로 말 그대로 북한의 스카이캐슬인 겁니다. 최고 명문이라 불리고 있어서.
Der Changwon Kindergarten ist die nordkoreanische Version von Sky Castle, dem Titel einer südkoreanischen Fernsehserie. Darin geht es um den intensiven Wettbewerb zwischen Schülern und ihren Eltern um die Zulassung zu angesehenen Schulen. Der Kindergarten, der als renommierte Einrichtung gilt, bietet Kunsterziehung und Programme zur Förderung der Intelligenz in Form von Unterhaltungsprogrammen, die auf die psychologischen Bedürfnisse von Kleinkindern zugeschnitten sind. Sie lernen eine Vielzahl von Fächern, zum Beispiel Musikinstrumente, Gesang, Kunst und sogar das traditionelle strategische Brettspiel Paduk. Es ist nicht verwunderlich, dass die Kinder dieses Kindergartens bei Gesangs- und anderen Wettbewerben die ersten Preise gewinnen. Für Kinder aus wohlhabenden und einflussreichen Familien ist dieser Kindergarten sehr begehrt. Manche sagen sogar, die Aufnahme in den Changwon-Kindergarten sei wichtiger und schwieriger als die Aufnahme in die Universität. In Nordkorea kann der Kindergarten, den ein Kind besucht, über seinen Bildungsweg mit Grundschule, weiterführender Schule und Universität entscheiden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele nordkoreanische Eltern ihre Kinder in den Changwon-Kindergarten schicken wollen.
초등중학교, 고급중학교, 대학교까지 결정하기 때문에 창광유치원 입학은 이제 북한 사람들에게는 워너비 상황이 되고 있는 것이죠.
Die frühkindliche Erziehung in Nordkorea wurde mit der Absicht eingeführt, die sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Frauen zu fördern und die Last der Kinderbetreuung zu verringern. Sie wird jedoch auch zur Aufrechterhaltung des Regimes und zur Ausbildung von partei- und führertreuen Arbeitskräften genutzt. Und jetzt glauben viele Nordkoreaner, dass prestigeträchtige Kindergärten der goldene Weg zum Erfolg sind. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.